wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Mats ist heute am Start und gemeinsam wollen wir über die abgelaufene Transferperiode und einige Topspiele vom vergangenen Wochenende sprechen. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit, unseren Hörern interessante Insights zu liefern, Mats.
Ja, ich bin bereit. Transferfenster jetzt durch. Man kann sagen, endlich durch. Aber es ist nochmal so unglaublich viel passiert in den letzten Tagen. Darauf wollen wir jetzt ja zuerst mal zurückblicken.
Genau, dann sind wir auch direkt bei den Transfers und sprechen natürlich über unser Lieblingsteam aus Lyon. Die haben nämlich nochmal viel an ihrem Kader verändert und darüber müssen wir sprechen. Unter anderem hat man Matic, Gift Orban, Mangala, Benrahma und Malik Fofana verpflichtet und auf der anderen Seite junge Talente wie Skelly Alvero, Saar oder Diego Moreira per Laie abgegeben. Wie bewertest du das Transferfenster bei Lyon und denkst du, dass sich der Club jetzt aus dem Abstiegskampf befreien kann?
Ja, also erstmal wichtig, dass überhaupt Bewegung ist im Kader. Ob die Transfers jetzt die Heizbringer sind, sehe ich sehr geteilt. Also ich glaube, dass gerade so Malik Fofana ist für mich ein klarer Perspektivtransfer, der jetzt zwar schon Spielzeit bekommt, aber für mich nicht der Spieler ist, der gerade im Abstiegskampf jetzt auch die Akzente setzt, die man braucht. Ich glaube gerade, dass Benrahma, den sie geholt haben von West Ham, dass der so den größten Impact auch haben wird neben Mangala, weil gerade auf dem linken Flügel ist bei Lyon einfach wenig bis gar nichts passiert. Total verwaist gewesen, kaum Qualität, beide Spieler dort ja auch abgegeben mit Jefinho, der keine wirkliche Rolle mehr spielt, der auch viel zu schwach ist, Moreira hast du gesagt, auch ja abgegeben worden, also ich glaube, der Spieler kann da jetzt ja mächtig Betrieb machen, sollte natürlich fit bleiben und dann sollte sich OL zumindest ganz unten rausretten können, weil ich glaube, dass die Kaderqualität jetzt schon ausreichend sein wird für den Klassenerhalt, für viel mehr wird es glaube ich nicht reichen.
Ja, und offenbar haben sich auch die Verantwortlichen von Betis Sevilla gedacht, dass man einiges machen muss. Die belegen aktuell in La Liga den 8. Tabellenplatz und haben Pablo Fornals von West Ham verpflichtet fürs Mittelfeld, genauso wie Johnny Cardoso von Porto Alegre. Zudem Bakambu und Avila für den Sturm und Sokrates, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, der die Verteidigung verstärken soll.
Ja, genau. Also bei Betis wirklich unfassbar viel Bewegung gewesen und die meisten dieser Transfers, die du gerade angesprochen hast, waren ja fast alle am Deadline-Day. Borja Iglesias nach Leverkusen, Luis Enrique nach Brasilien abgegeben. Auf der anderen Seite hast du sie ja gerade schon genannt. Für mich gerade der Zugang von Fornals sehr interessant, weil es für mich so ein atypischer Betis-Spieler ist, so eher technisch stark, nicht allzu schnell, vorne eigentlich im linken, im rechten und im zentralen offensiven Mittelfeld einsetzbar. Das ist wieder so ein ganz typischer Transfer für Betis Sevilla. Ich glaube, dass gerade Jimmy Avila wird der Offensive, glaube ich, sehr gut tun, der in Osasuna ja eine sehr starke Zeit hatte, dann ja von so einem Kreuzbandriss sehr ausgebremst wurde. Ich glaube, dass er jetzt, wenn er wieder zu seiner Form findet, ein sehr, sehr guter Spieler ist für La Liga und bin gespannt, für was es für Betis am Ende der Saison reichen wird.
Braunschweig hat sich in Schweden bedient und leiht Findell von Djurgården bis zum Sommer aus. Die Eintracht bekommt damit einen zentralen Mittelfeldspieler mit der Erfahrung aus 80 Spielen in der Allsvenskan und sogar 15 Spielen im internationalen Wettbewerb. Kann er das Braunschweiger Spiel stabilisieren und zur Rettung beitragen, Mats?
Ja, also ich finde, dass dieser Transfer ist ein absoluter Stil diesen Winter. Ich kann es immer noch kaum glauben. Findell für mich einer der besten Spieler der Allsvenskan gewesen und ja auch noch ziemlich jung. Sehr, sehr laufstark im zentralen Mittelfeld unterwegs, zieht da die Fäden, kann auch per Pass viele Situationen einleiten. Also da hat Braunschweig einen richtigen Coup gelandet mit dem Spieler und die werden, glaube ich, sehr, sehr viel Freude an ihm haben und für mich ja pure Qualität, die da die Niedersachsen dazu gewinnen.
Ja, und sein Landsmann Bergwall, der wechselt im Sommer zu den Spurs. Die haben damit zahlreiche Konkurrenten ausgestochen. 10 Millionen Euro zahlt Tottenham für den 18-jährigen Schweden. Der mit 1,87 relativ groß gewachsene zentrale Mittelfeldspieler wurde in der Allsvenskan letzte Saison 25 Mal eingesetzt und konnte 2 Treffer und eine Vorlage beisteuern.
Ja, genau. Also Bergwall ja auch von Djurgårdens, auch aus Stockholm. Beide Spieler jetzt abgegeben. Bei den Spurs natürlich, glaube ich, die bisschen leichtere Herausforderung war ja auch lange Zeit noch beim BVB und auch beim FC Barcelona im Gespräch. Ich weiß es nicht, ob er sich einen großen Gefallen hat getan hat mit der Premier League. Das jetzt direkt zum Start. Ich glaube, dass da ein Zwischenschritt sehr gut gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass er in Tottenham so schnell einen Impact haben wird. Ich denke, dass er spätestens im Sommer oder im Winter nächsten Jahres so gemeint, vielleicht sogar schon im Sommer, nochmal auf Leihbasis in eine etwas kleinere Liga zieht.
Enes Ünal wechselt per Laie von Getafe zu Bournemouth. Mit einem Marktwert von 25 Millionen avanciert er damit direkt zum teuersten Spieler im Kader der Engländer. Bei Getafe hatte der Türke wenig Spielzeit erhalten und konnte sich im Duell mit Majoral kaum durchsetzen im Sturm.
Genau, jetzt zuletzt. Aber man muss ja schon sagen, dass gerade Enes Ünal jetzt die letzten Jahre über immer gut getroffen hat für Getafe, wichtiger Faktor war. Und ich glaube, dass der Schritt jetzt auch wirklich zum überfälligen Zeitpunkt kommt. Ich glaube, der Spieler braucht es auch, um sich nochmal weiterzuentwickeln. Bournemouth bekommt da einen Targetman dazu, der über eine sehr starke Abschlussqualität verfügt, der auch vom Punkt sehr, sehr eiskalt ist, in der Luft sich durchsetzen kann. Also für mich ein sehr kompletter Stürmer, nicht unbedingt mit Topspeed, aber dafür eine Top-Alternative. Und man ist jetzt schon gerüstet für einen möglichen Abgang von Solanke, um den es ja auch sehr viele Gerüchte gibt. Vielleicht geht er im Sommer, dann ist Ünal schon bereits im Kader.
Lille schnappt sich Andrej Ilic von Vålerenga aus Norwegen. Der 23-jährige serbische Stürmer wechselt für 3,75 Millionen Euro nach Frankreich und erhält einen Dreijahresvertrag. In der Elite-Serien gelangen ihm in 13 Spielen 9 Treffer.
Genau, du sagst es, was für eine Torquote und das ja in der Abstiegssaison von Vålerenga, die jetzt ja nur noch zweitklassig sind, der stolze Club aus der Hauptstadt aus Oslo. Da hat man nochmal einen richtig guten Deal jetzt gemacht. Ilic ja, glaube ich, für rund 1 Million gekommen. Lille jetzt im Endeffekt gezogen, aber auch Cardiff war sehr stark interessiert am Spieler. Mehrere Vereine aus Deutschland ebenfalls. Ist ein ganz, ganz wuchtiger Targetman, schnell dazu. Wahnsinnig kopfballstark und ja, quasi der ideale Zielspieler, der ideale Finisher. Viel, viele Hereingaben, viele Flanken. Auch hier hätte ich, glaube ich, Cardiff deutlich passender gefunden als OSC Lille. Bin mal gespannt, ob man ihn in das doch sehr technische Spiel als auch einbinden kann. Für mich schon eher so ein eher rustikalerer Stürmertyp als jetzt unbedingt die feine Klinge. Bin gespannt, ob Lille funktioniert, aber definitiv ein ganz, ganz spannender Stürmer. Der Serbe ja auch erst 23 Jahre alt.
Sehr gut, und damit schließen wir mit den Transfers und wechseln zum rollenden Ball. Wir starten im
Rest der Welt.
Und hier sind wir beim Afrika Cup. Im Viertelfinale gab es einige spannende Partien. Nigeria setzte sich durch einen Treffer von Lookman mit 1:0 gegen Angola durch und trifft im Halbfinale jetzt auf Südafrika, die ihr Spiel gegen Kap Verde in einem kuriosen Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten. Von insgesamt 9 Schützen beider Teams trafen nur 3. Die Demokratische Republik Kongo bezwang Guinea mit 3:1 und trifft nun auf den Gastgeber, die Elfenbeinküste. Die konnten Mali in der Verlängerung mit 1:2 nach Hause schicken. Wen erwartest du jetzt im Finale? Ich gehe mit Nigeria gegen die Elfenbeinküste.
Ja, danach sieht es ganz, ganz stark jetzt aus. Würde ich auch so unterschreiben. Trotzdem vorm Turnier hätte man das, glaube ich, so nicht erwartet. Zumindest haben es Quirin und ich definitiv nicht. Unsere ganzen Turnierfavoriten sind alle schon raus, alle nicht ins Halbfinale reingezogen. Mit Mali jetzt auch der letzte ausgeschieden. Ja, und zu den Mannschaften, Nigeria, Südafrika, da muss man vor allem natürlich auf Kevin Bessie achten und auch auf Ademola Lookman, die beide ein sehr, sehr starkes Turnier spielen. Bei Südafrika vor allem der Keeper Ronwen Williams mit einer sehr, sehr starken Leistung, vor allem eben in den Elfmeterschießen, ganz überzeugend gewesen. Mokoena, ein tolles Spiel jetzt gemacht im zentralen Mittelfeld im Viertelfinale und im anderen Spiel, im anderen Halbfinale bei der Elfenbeinküste. Ja, vor allem Adingra und Diakité, die eingewechselt worden sind, die das Spiel nochmal gedreht haben, zugunsten der Elfenbeinküste. Die waren ja mit eigentlich schon mit zwei Beinen draußen, nach der Gruppenphase ja auch schon so halb und dann in dem Spiel wieder erst in der 90. Jahr ausgeglichen. Und beim Kongo, ja, vor allem Masuaku, der mit einem tollen Freistoßtor genetzt hat, der Linksverteidiger und Meschack Elia von den Young Boys aus Bern. Also auf die Spieler unbedingt mal achten. Von jedem Team ist hier jetzt ein bisschen was dabei und ja, bin gespannt, wer dann morgen ins Finale einzieht.
Serie A.
Bologna bezwingt Sassuolo dank einer starken zweiten Hälfte nach einem 1:2 Rückstand zur Pause am Ende mit 4:2. Bologna dominierte die Partie in nahezu allen Belangen, kommt am Ende auf 71% Ballbesitz. Im Abschluss waren sie aber etwas ungenau, von 19 Schüssen gehen nur 3 aufs Tor. Besonders Ferguson stach bei dem Sieg aber heraus, er erzielte einen Treffer und brachte zudem noch 3 Schlüsselpässe an den Mann.
Du sagst es, und dieser Ferguson, Dreh- und Angelpunkt. in der Mannschaft von Thiago Motta und das ist ja mit 24 Jahren jetzt schon Kapitän gewesen, 22 Jahre aus Aberdeen gekommen, ganz, ganz toller Neuzugang, keine 4 Millionen gekostet, auch hier eine tolle Entwicklung von dem Spieler. Du sagst es, Bologna total spielbestimmt gewesen, sehr überlegen, Passquote auch klar zugunsten der Hausherren, 86% hier auf Seiten Bolognas. Und ja, auf beiden Seiten muss man schon die Torhüter mal ein bisschen in die Kritik nehmen, Skorupski und auch Konsili, die beide überhaupt nicht gut aussahen. Bei den Gegentoren trotzdem für mich sehr überraschend, dass Bologna dieses Spiel so klar dominiert hat, weil Sassuolo normalerweise auch ein Team ist, das gerne den Ball hat und über Ballbesitzpassagen verfügt. Also Thiago Motta bringt sich in Stellung für einen eventuellen Barcelona-Wechsel im Sommer.
Ausgerechnet ein Eigentor entscheidet das Spitzenspiel zwischen Inter und Juventus. Zu Beginn des Spiels gab es kaum Entlastung für Juve, die von Inter in die Defensive gedrängt wurden. Vlahovic bot sich in der 32. Minute eine der wenigen guten Chancen für Juve, aber bei der Annahme versprang ihm der Ball. Inter ging dann durch ein Eigentor von Gatti nach einem Chipball von Barella in Führung und hielt diese dann auch bis zum Abpfiff. In der Tabelle distanziert Inter den Zweitplatzierten aus Turin damit jetzt weiter.
Ganz genau. Und alles zu den beiden Teams und noch viel, viel mehr Serie A, Bologna-Sassuolo, da natürlich auch wieder Thema. Bei uns noch in dieser Woche mit einer Scouting Worldwide-Ausgabe zur italienischen Liga. Mit dabei ist Sky Switzerland-Kommentator Flo von Stackelberg, mein gut geschätzter Kumpel und Kollege. Also da unbedingt einschalten, gibt nochmal viel mehr Insights eben auch zu den Top-Teams. Da werden wir alles nochmal in aller Ruhe und in aller Detailtiefe betrachten. Deswegen da unbedingt schon mal die Glocke an und schauen, dass da diese Woche was reinflattert.
Premier League.
Chelsea unterliegt den Wolves an der heimischen Stamford Bridge mit 2:4. Überragender Mann in dem Spiel war Mateusz Kunja, der 3 Treffer für die Wolves erzielen konnte. Chelsea konnte seine Feldüberlegenheit und die 64% Ballbesitz nicht wirklich nutzen und muss den Wolves in der Tabelle nun den 10. Platz überlassen. Das internationale Geschäft rückt damit in immer weitere Ferne, oder Mats?
Ja, so ist es. So ist es. Kunja total überragend gewesen, vor allem eben auch durch seine Carries. Also immer wieder gefährlich, wenn er mit Ball am Fuß losgezogen ist, Linien überspielt hat, dann auch einen Elfmeter rausgeholt. Das wirklich seine ganz große Qualität. Auch Pedro Neto mit einem starken Spiel. Generell sehr hohe XG-Werte auf beiden Seiten. Also hier auch 6 Tore gefallen, genauso wie bei Bologna Sassuolo. Hier aber ganz anders zustande gekommen. Deutlich mehr Chancen generell generiert worden von beiden Mannschaften. Aber im Endeffekt, ja, schon ein verdienter Sieg, würde ich sagen, der Wolves, auch wenn sie weniger Spielanteile hatten. Aber sie haben ihr Spiel komplett durchziehen können. Und ich habe es dir eben im Vorgespräch schon gesagt, Jan, diese Heatmap, diese Passrouten von den Wolves ganz, ganz auffällig, fast schon aufgebaut wie ein Kreis. Also dieses 3-4-3-System bietet sich ja an, um sehr flügellastig auch zu agieren. Genau das haben sie getan jetzt in dem Spiel. Chelsea immer wieder im Zentrum gespielt, 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 keine Lösung so wirklich gefunden und die Wolves die über die Außen durchgedrungen, immer wieder ja, Chelsea dadurch auch vor Probleme gestellt. Die haben immer wieder die Seite wechseln müssen und sind damit kaum zurechtgekommen und bei den Blues auch weiterhin ja das Problem, dass ein echter Stürmer fehlt. Nkunku jetzt zwar wieder in der Startelf gewesen, aber auch eher eine hängende Spitze und nicht unbedingt eine klare Neun.
Ja, und Liverpool war zum Spitzenspiel der Premier League ebenfalls in London zu Gast. Mit der ersten Aktion des Spiels wäre Liverpool auch fast in Führung gegangen, aber dann zogen die Gunners ihr Spiel immer weiter auf und belohnten sich in der 14. Minute mit dem Führungstreffer durch Saka. Ein kurioses Eigentor fiel dann kurz vor der Pause. Luis Diaz spitzelte den Ball gegen Gabriel, der somit zum Ausgleich traf. Das spiegelte aber eigentlich nicht wirklich den Verlauf der ersten Halbzeit wider. Liverpool begann in der zweiten Halbzeit dann aber stark, die Gunners überstanden die Phase aber unbeschadet. Martinelli trifft dann in der 67. Minute nach einem komischen Fehlgriff von Alisson, der sich damit Van Dijk nicht wirklich einig war, ins leere Tor zur Führung der Gunners. Spätestens mit der gelb-roten Karte gegen Konaté kurz vor Schluss war das Spiel dann auch entschieden und Trossard machte in der Nachspielzeit dann auch noch komplett den Deckel drauf.
Ja, schon einige Slapstick-Tore hier dabei gewesen. Generell ein sehr, sehr temporeiches, intensives Spiel. Ich habe auch sehr große Strecken davon verfolgen dürfen. Echt Spaß gemacht. Arsenal schon die klar gefährlichere Mannschaft auch insgesamt gewesen. 6-0 Großchancen standen am Ende des Spiels. Expected Goals wird ebenfalls zugunsten der Gunners, wobei man hier natürlich sagen muss, dass gerade bei Situationen, wo der Torwart schon raus ist und der Ball nur noch ins Tor geschoben werden muss, dass so natürlich auch der Großteil dieser Expected Goals zustande kommt. Liverpool insgesamt mit viel zu vielen Ballverlusten, fand das hier sehr auffällig, fast 150 an der Zahl sich im Spiel geleistet, das ist zu viel. Und auf der anderen Seite die Hausherren mit einer enormen Intensität im Gegenpressing, 65%, in 65% aller Aktionen, wo es um den zweiten Ball geht, hat Arsenal versucht, diesen auch zu gewinnen. Also Liverpool immer wieder gestresst, keine wirklich ja einfachen Ballgewinne gegeben. Und ja, von der Spielerseite aus Ødegaard und Saka, die hier ganz klar den Unterschied ausgemacht haben. Verdienter Sieg für Arsenal und glaube ich auch ganz gut fürs Titelrennen in der Premier League.
La Liga.
Vinicius Junior musste kurz vor Beginn des Derby Madrileno passen, nachdem er beim Aufwärmen Probleme an der Halswirbelsäule bekam. Sein Ersatz Brahim Diaz brachte Real dann auch in der 20. Minute in Front. Atletico war daraufhin um eine direkte Antwort bemüht, scheiterte aber mehrfach knapp. Real wurde immer dann gefährlich, wenn sie mit ordentlich Tempo nach vorne gehen konnten, konnten die Führung allerdings nicht erhöhen. Nach einer Ecke in der zweiten Halbzeit traf Atletico dann zum vermeintlichen Ausgleich, der aber vom VAR wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Der Ausgleichstreffer durch Llorente fiel dennoch, allerdings erst tief in der Nachspielzeit.
Ja, hast du eigentlich jetzt perfekt zusammengefasst. Ich fand sehr spannend, dass gerade diese Abwesenheit von Vini Junior dazu geführt hat, dass Real plötzlich sehr rechtslastig agiert hat. Also sehr viel über Valverde, über Vázquez auch, der hochgeschoben ist, agiert hat. Auf Atletico-Seite ja Riquelme auf dieser linken Außenverteidigerposition unterwegs, der seine Stärken auch ganz klar in der Offensive hat und nicht so unbedingt in der Defensive. Haben sie eigentlich ganz gut ausgenutzt. Insgesamt Real aber sehr zurückhaltend gewesen gegen den Ball. Ganz, ganz hoher PPDA-Wert, haben Atletico viel spielen lassen. Atletico auch mit sehr, sehr hohen Passgenauigkeit einmal mehr in dieser Begegnung dieser beiden Teams, die ja sehr, sehr ja, passstark auch daherkommen. Und ja, diese Effizienz gegen den Ball hat am Ende nicht zum Sieg gereicht für die Hausherren und Real jetzt ja am Wochenende gegen Girona mit dem absoluten Gipfeltreffen in der Liga. Absolutes 6-Punkte-Spiel und ich glaube, da darf man gespannt sein, ob Vini Junior bis dahin auch wieder fit ist. Wird, glaube ich, sehr wichtig sein, damit Real diese Unausrechenbarkeit auch beibehält.
Eredivisie.
Die PSV Eindhoven spielt zum zweiten Mal in dieser Saison unentschieden, aber die ungeschlagene Serie geht auf jeden Fall weiter. Diesmal war es ein 1:1 in der Johan Cruyff Arena gegen Ajax. Berghuis hatte das aufstrebende Team von Ajax in Führung gebracht, aber De Jong konnte noch vor der Pause für die PSV ausgleichen. Ajax zeigte sich in der Partie sehr zweikampffreudig, kam auf 24 erfolgreiche Tacklings und 10 Interceptions, während Eindhoven 25 Mal zum Dribbling ansetzte, aber nur 11 Mal erfolgreich war. Was sagst du zum Topper, Mats?
Ja, genau, dieser Stat ist mir auch aufgefallen. Also schon eine ganz extreme Zahl, die auch normalerweise nicht unbedingt symptomatisch für das Ajax-Spiel ist. Aber ich glaube, es zeigt sich hier auch immer mehr, dass Ajax das so ein bisschen angenommen hat, diese Rolle in der aktuellen Saison, dass man eben nicht die Mannschaft ist, die durchweg dominiert, die durchweg die spielbestimmende Mannschaft ist, sondern man ist halt bereit, auch ein bisschen den Ball abzugeben, dafür aber umso aggressiver nachzusetzen, was hier auch ganz ordentlich funktioniert hat. Trotzdem Ajax kaum eine Großchance kreiert im Spiel, PSV hier die besseren, also die höhere Chancenqualität gehabt und insbesondere Ismaël Salbari möchte ich hier hervorheben als Vorlagengeber mit einer ganz, ganz starken Partie im offensiven Mittelfeld. Ja, also gerade in der zweiten Hälfte die PSV einfach spielbestimmt gewesen, bleiben damit ungeschlagen und haben noch alle Top-Gegner in der Rückrunde zu Hause. Also es könnte wirklich eine Invincible Season werden für die Jungs aus Eindhoven.
Team der Woche.
Das lieferte sich mit Newcastle einen Schlagabtausch. Am Ende stand ein 8-Tore-Spektakel und ein 4:4. Luton Town scheint langsam aber sicher so richtig in der Premier League anzukommen. Aus den letzten 3 Spielen konnte man immerhin 5 Punkte ergattern. Auf den rettenden 17. Platz ist es nur noch ein Punkt Rückstand und man hat sogar noch ein Spiel in der Hinterhand.
Genau, und man ist noch ungeschlagen in 2024 in allen Wettbewerben. Das kommt auch noch dazu. Also sehr, sehr respektabel, konkurrenzfähige Mannschaft, jetzt schon auf dem Nicht-Abstiegsplatz, du hast es gesagt. Und die haben ihre Formation jetzt auch ganz gut gefunden. Dieses 3-4-2-1, was sie spielen mit 2 hängenden Spitzen, funktioniert ziemlich gut, hat sich jetzt auch manifestiert, haben wenige Wechsel ja generell gehabt, auch auf dem Transfermarkt im Vergleich zur Vorsaison. Relativ wenig Bewegung im Kader, viel Eingespieltheit der Spieler, auf die gesetzt wird. Und gerade Ross Barkley natürlich ganz wichtig im zentralen Mittelfeld, der auch in einem absoluten Formhoch ist, die nochmal so seinen zweiten Frühling gerade erlebt. Und in der Innenverteidigung mit Osho auf der hängenden Stürmerposition mit Adebayo haben sie einfach zwei Leistungsträger, die gerade nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Und ich finde, das wäre doch eine tolle Saisonstory, wenn Luton tatsächlich in der Premier League verbleibt und da ja, viel größeren Clubs trotzen wird. Ja, ich hätte da Bock drauf und ich finde, so wie sie aktuell spielen, hätten sie sich das absolut auch verdient.
Und damit seid ihr jetzt erstmal wieder informiert. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hört auf jeden Fall in den Podcast zur Serie A rein.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.